Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Zu diesen Zwischentönen, die wir in diesen Corona-Zeiten vor etwa einer Woche aufgezeichnet haben, begrüßt sie Michael Langer. Und zu Gast ist dieses Mal die Musikwissenschaftlerin Susanne Rode-Breimann. Sie ist Präsidentin der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover, Leiterin des dortigen Forschungszentrums Musik und Gender. Und außerdem ist sie Vorsitzende der Rektorenkonferenz der Deutschen Musikhochschulen in der Hochschulrektorenkonferenz. Und damit erst einmal herzlich willkommen, Susanne Rode-Breimann. Guten Tag.
Einen schönen guten Tag, Herr Langer. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Ihnen.
Frau Rode-Breimann, die Freude ist ganz unsererseits und ich darf noch sagen, dass Sie heute leider nicht bei uns im Studio sein können, aus bekannten Gründen. In diesen Corona-Zeiten. Sie sind nun stattdessen zugeschaltet aus Ihrem Büro. Das ist nun nicht ganz ideal für ein Zwischentöne-Gespräch, aber ich darf annehmen, dass Sie größere Probleme derzeit zu bewältigen haben. An Ihrem Haus, der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover, vor welchen Herausforderungen stehen Sie da im Augenblick?
Ja, wir sind mitten im Gespräch, dadurch, dass wir uns jetzt auch nicht wirklich gegenüber sitzen können, sondern dass wir alle in die digitale Welt aufbrechen mussten. Und wie wir wissen, die Künste auf der Bühne sind keine digitale Kunst. Und hier in Hannover, also in Niedersachsen, haben wir uns relativ früh geeinigt, dass wir ein Semester stattfinden lassen können, aber eben ein digitales Semester. Und jetzt bitte mag man sich überlegen, wie geht es für junge Musikerinnen und Musiker, die auf ihren Instrumenten einfach üben müssen, also wie Hochleistungssportler mit ihrem Körper. Also das lässt sich nicht in der Digitalität überführen. Und das, die Hochschule in Hannover hat 1600 Studierende und davon sind 600, die wirklich auf rein künstlerische Berufe sich vorbereiten. Die müssen möglichst schnell an das Üben wieder herangeführt werden können. Und das können sie nicht alle in ihren Studentenwohnungen. Und sie sind zum Teil auch gar nicht zurück aus den internationalen Ländern. Also wir haben wirklich sehr viele Herausforderungen und haben ja alle erstmal die Universitäten und Hochschulen ganz schließen müssen und sind jetzt dabei, ein Hygienekonzept zu entwickeln, auf dessen Grundlage wir dann eben erstmal ins Üben hineinfinden können und dann im nächsten Schritt auch in den Einzelunterricht. Also das ist hochkomplex und es hat mich am Anfang, nachdem die Hochschule dann erstmal zu war und alle Veranstaltungen abgesagt wurden und noch länger die Veranstaltung und noch länger, also das ist ja wirklich wie so Dominosteineffekt, dass wir jetzt schon eigentlich ein Jahr verschieben. Also es hat mich wirklich sehr belastet, dass die Karrieren dieser jungen Musikerinnen und Musiker dann keine Fortsetzung finden können. Und dann dazu kommt noch, dass wir plötzlich mit den Künsten wirklich vollkommen ausgeknipst sind. Und das ist etwas, womit ich als Historikerin auch weiterhin überhaupt noch nicht zu Ende bin. Denn egal in welche Epoche man guckt, in welche kriegerische Situation, in welche Epidemiesituation, Pest, was es auch sei, die Künste waren immer dabei. Sie haben reagiert, sie haben Sinnhorizonte hergestellt, sie haben getröstet, sie haben die Krisensituation verarbeitet. Und dass wir das im Moment denken, dass das ganz ausgesetzt sein könne und solle im Hinblick auf den Gesundheitsschutz, das ist etwas, wo ich wirklich sehr mit mir arbeiten muss. Und aber eben auch dann, wenn ich mich darüber anfange zu ärgern, auch die Kraft wiederfinde, für die Künste einzutreten und sie wieder einzufädeln und aus ihrer vollkommenen Marginalisierung hinter Baumärkten und hinter Fußballspielen ohne Publikum hervorzuziehen und zu sagen, auch diese Gesellschaft des 21. Jahrhunderts wird die Künste in dieser Hinsicht brauchen. Also zum Verarbeiten, zum Trösten, zum Hoffnung vermitteln, zum andere Perspektiven wieder eröffnen. Also das finde ich eben auch wunderbar, wenn wir uns heute unterhalten über Inhalte. Also wir sind dermaßen jetzt alle in diesem Krisenmanagement-Modus, dass wir wirklich ganze Seele und Herz des Menschen, müssen wir vorsichtig sein, dass wir das nicht verkümmern lassen.
Wenn Sie erlauben, möchte ich noch bei diesem nüchternen Krisenmanagement kurz bleiben. Ich habe es eingangs gesagt, dass Sie Vorsitzende der Rektorenkonferenz der Deutschen Musikhochschulen sind. Sie tauschen sich, darf ich annehmen, untereinander aus. Sind denn die Probleme an allen Musikhochschulen gleichgelagert?
Ja, im Grundsätzlichen sind sie sehr gleichgelagert und wir tauschen uns auch aus, aber wir sind föderal organisiert in Deutschland und somit hat jedes Bundesland eigene Rahmen, also eigene Verordnungen oder Gesetzgebungen. Jedes Bundesland hat andere Terminierungen, wann man wieder was darf. Und das macht es dann doch sehr, sehr, sehr verschieden. Also einige Bundesländer, also Bayern, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, durften jetzt schon am 20.04. wieder anfangen zu denken, wie sie in den Betrieb gehen. Also die haben quasi einen früheren Startschuss, als wir es hier in Niedersachsen haben. Und insofern verschiebt es sich und auch die Ländervorgaben sind sehr verschieden. Also darf man jetzt Einzelunterricht wieder planen? Darf man Ensemblegruppen bis zu 5 wieder planen? Und das liegt eben letzten Endes auch immer in dem Zusammenspiel mit den Gesundheitsämtern, denn die sind diejenigen, die unsere Hygienekonzepte genehmigen. Also dann nächstes großes Problem für uns. Wir sind ja sehr internationale Hochschulen, sowohl unsere Lehrenden wie unsere Studierenden betreffend. Und für alle Rückreisenden gibt es eben die Quarantänevorschriften. Das heißt, wenn die kommen, müssen die erstmal 14 Tage in Quarantäne gehen. Also das braucht auch sehr viel Vorlauf und das wird vermutlich auch noch sein für unsere Eignungsprüfungen, die sonst im Juni in der Regel sind. Und da haben wir uns auch dann lange verständigt, wie machen wir das und verschieben die jetzt nach Möglichkeit etwas später in das Jahr.
Wie sieht's mit der Hygiene aus an Ihrem Haus in Hannover? Nochmal kurz zurück auch zum Thema Üben. Da denkt sich der Laie, na, üben kann man ja auch alleine, aber der Unterricht muss dann durchaus im Austausch stattfinden.
Ja, also der erste Schritt Null, wie wir ihn hier nennen, der ist das Üben. Und das kann man sich ja eigentlich wirklich denken. Einer geht in einen Raum, was soll das schon sein? Nun ist das aber nicht ganz so. Also sie berühren Tasten, da könnte was drauf sein. Die Bläser und die Sänger sind nun wirklich sehr Feuchtigkeit im Raum verteilende Instrumente, die diese Aerosole dann eben im Raum hinterlassen. Also das gibt dann eben Abstufungen, sagen wir mal ein Streicher, der ist weniger Hygiene aufwendig als zum Beispiel eine Querflöte mit der Abrisskante an der Querflöte, die natürlich was in den Raum hineinwirbelt. Und dann ist die Frage, reicht ein ausführliches Lüften oder muss man tatsächlich desinfizieren oder muss man sogar den Boden wischen, weil da zu viel Feuchtigkeit reinkommt? Also das muss man alles ausloten und das ist sehr instrumentenspezifisch. Also eben auch, was nachher, wenn man den zweiten Schritt geht, im Unterrichten 1:1, 2 Personen im Raum, würde ja auch noch nicht mal den derzeitigen Kontaktbeschränkungen zuwiderlaufen. Aber es ist eben immer dieser Hygieneaspekt.
Naja.
Wie weit muss die Entfernung sein zwischen den Menschen, die in einem Raum sind?
1,5 bis 2 Meter, so im Alltag.
Im Alltag.
Und beim Sänger?
Genau, also es gibt sogar Zahlen bis zu 12 Meter.
Also müssen Sie anbauen? Medizin,
ja, dann können Sie die eben nur in ganz große Räume geben. Ne?
Ja.
Also das heißt, wir müssen unsere ganzen Räume auf andere Art und Weise vergeben. Das ist wirklich sehr komplex. Also in einer Krisensitzung heute sagte ein Mitarbeiter, das sei also gesteigertes Sudoku.
Aber es kann doch eigentlich unter solchen Umständen gar kein normales Semester stattfinden. Also
es kann überhaupt kein, also das ist die Gratwanderung, da haben Sie vollkommen recht. Also es ist ein, es war auch unter dem Wort Flexisemester und ich habe es hier aber jetzt Vertrauenssemester genannt. Also wir machen nicht ein normales Semester, aber indem wir sagen, wir machen ein Semester, haben wir die Chance, die Rechtsgrundlage, zum Beispiel die Lehrbeauftragten zu beauftragen. Und das ist natürlich die Gruppe, die finanziell in einer ganz prekären und existenziellen Situation sich jetzt befindet, weil die freien Konzerte von denen auch wegfallen. Und wenn dann auch noch der Lehrauftrag an der Hochschule wegfällt, dann stehen die vor dem Nichts. Nun kann ich nicht ohne eine Rechtsgrundlage jemanden beauftragen, eine Arbeit zu machen. Und das war mein erster großer Ausatmen-Moment, dass ich dachte, dieses Problem ist jetzt gelöst, also dass die an Bord bleiben. Und ich denke auch, das ist das ganze Semester so, die Studierenden und die Lehrbeauftragten an Bord zu halten und möglichst diese Strecke gemeinsam, ja, was soll ich jetzt sagen, zu überleben, aber auch noch mit der Perspektive, dass es mit der Kunst weitergeht. Und wir werden Schritt für Schritt auch dann vielleicht größere Formationen wieder dazu nehmen können. Also im Moment ist es ja vollkommen unvorstellbar, ein 90-Mann-Orchester in unseren wunderbaren Richard-Jacobi-Saal zu setzen und spielen zu lassen mit 460 Menschen. Also das ist so dicht. Davon sind wir quasi so weit weg im Moment wie vom Mars. Aber eben das, was ich vorher sagte, also die Ziellinie, das wiederzubekommen, die darf wirklich nicht aus dem Blick geraten. Also die dürfen wir uns niemals abhandeln lassen. Und jetzt sind wir ja einfach während der vorlesungsfreien Zeit in diese Krise geraten. Wir lernen jetzt, wir können vorbereiten. Also man müsste dann unter Umständen auch nachdenken, für das Wintersemester irgendwie auch eine große Halle anzumieten, wo man dann eben die auch weit auseinandersetzt. Also da finde ich, kommt dann auch sehr viel Klugheit von Menschen zum Tragen. Also ich wende mich gegen diese Begrifflichkeit, dass alles jetzt Kreativität sei. Das halte ich überhaupt nicht für angemessen, wenn sich Menschen auf kleinen Kacheln auf dem Bildschirm zusammenfinden und singen. Dann bewundere ich das als Kraft von Menschen in einer Situation, sich selbst zu behaupten. Aber von Kreativität sollten wir da meiner Überzeugung nach nicht sprechen. Aber diese Kraft, nennen wir es Überlebenskraft, nennen wir es Kraft der Hoffnung, diese Weiten von Kunst wieder zu erreichen, die kann dann ja durchaus dazu führen, dass wir leerstehende Hallen mal mieten für ein Semester oder für ein Jahr.
Frau Rode-Breimann, Sie haben sich für Ihre Zwischentöne Christoph Willibald Gluck ausgesucht, mit einem Ausschnitt aus Iphigenie auf Tauris. Wir hören diesen Ausschnitt aus dem ersten Akt, aus der ersten Szene und sprechen hinterher über diese, Ihre Musikauswahl. Sie haben den Deutschlandfunk eingeschaltet und hören die Zwischentöne. Das war ein Ausschnitt aus Christoph Willibald Glucks Iphigenie auf Tauris. Wir hörten Mireille Delange und Les Musiciens du Louvre unter der Leitung von Marc Minkowski. Und all das hörten wir auf Wunsch unseres heutigen Gastes bei den Zwischentönen, der Musikwissenschaftlerin Susanne Rode-Breimann, die uns aus ihrem Büro in Hannover zugeschaltet ist in diesen Zeiten. Warum haben Sie dieses Stück ausgesucht, Frau Rode-Breimann?
Ich hatte die wunderbare Gelegenheit, diese Oper im Zürcher Opernhaus Anfang Februar mit Cecilia Bartoli zu erleben. Also in der Zeit, als die Welt noch in Ordnung war, aber wie die Inszenierung zeigte, natürlich überhaupt nicht in Ordnung war. Also es ist eine unglaublich eindrucksvolle Inszenierung von Andreas Homoki gewesen. Und ich muss ein Bild zu dieser Musik erzählen. Also es war ein komplett schwarzer Bühnenraum, der nur manchmal ein bisschen sich verschob, so dass blitzartig ein bisschen Licht hineinkam. Und da sind nun mit dieser ganzen mythologischen Kraft einerseits die Priesterinnen um Iphigenie, alle in dunkler, also in schwarzer Seide gekleidet, sehr, sehr, sehr statuarisch. Und auf der Gegenseite das gewalttätige Regime von Thoas mit seinen ebenfalls schwarz gekleideten Männern. Also die Männer alle behindert, verkrüppelt, gebrochen an ihrer Gewalt und die Priesterinnen in dieser edlen rituellen Haltung. Und dann kommen eben Orest und sein Freund Pylades auf die Bühne, eben alles schwarz, also zurückgeworfen auf eine große schwarze Kiste. Also ein bisschen, das wusste ich damals noch nicht, aber ich finde, es ist jetzt auch ein Bild für die gegenwärtige Situation. Und dann geht es diese nächste Gewaltschiene, die mythologische, dass also eigentlich Iphigenie ihren Bruder töten soll, aber es ohne zu wissen, spricht ihr Herz. Und das heißt, es ist diese weibliche Kraft der Intervention, dass sie das nicht tut, dass sie aussteigt aus diesem Gewaltzirkel. Und die Inszenierung endet dann damit, dass also Bruder, Schwester und Freund nach hinten abgehen. Dort ist eine helle Tür. Also das ist für mich jetzt auch immer so ein inneres Bild. Also auf diese helle Tür möchte ich mit den Künsten auch wieder, wann auch immer es ist, zurückfinden. Aber im letzten Moment geht Iphigenie nicht mit den beiden Männern in dieses Licht, sondern kehrt zurück in die Disziplin der Priesterinnen. Und das heißt, wir haben ein unendlich starkes Bild für auch Geschlechterbilder, also für wie handeln Geschlechter, wie ist Liebe, Ritual, Zukunft, Hoffnung. Also eine Inszenierung, die schon an dem Abend wusste ich, es ist eine, die werde ich nie im Leben vergessen, in der Bildlichkeit, in der Stärke. Und dann aber eben auch eine, die man jetzt in der jetzt plötzlich, also einen Monat später eingetretenen Situation neu liest, neu versteht und sehr merkt, wie Kunst antizipatorische Kräfte hat, also Krisen auch vorwegnehmen kann. Beziehungsweise in diesem Fall, ich meine, das ist ein immer wieder von Krisen bis zu dieser griechischen Mythologie zurück.
Frau Rode-Breimann, großes Gewicht hat auch die Kunst des Guillaume Dufay und die Kunst einer Dame namens Helga Weber, bei der Sie studiert und gelernt haben. Und mit Blick auf Ihren nächsten Musikwunsch, auf Florentiner Motetten, um die es sich da handelt, beziehungsweise um eine Motette, erzählen Sie uns etwas über diese Musikauswahl und über Ihre Lehrerin Helga Weber.
Ja, dieser Musikwunsch ist tatsächlich in Memoriam Helga Weber. Und sie ist die Person gewesen in meinem Studium, die mir wirklich weite Horizonte geöffnet hat. Also das ist etwas, was ich für Studium insgesamt wirklich hinreißend finde, dass man von irgendwoher kommt und so unendlich viel nicht kennt und so unendlich viel Neues kennenlernen kann. Und das galt eben der alten Musik. Helga Weber ist in Dresden aufgewachsen als Pianistin, ist natürlich im Krieg vollkommen ausgebombt und ist nach Hamburg gekommen und hat als wirklich sehr gute Pianistin gar keine Chance gehabt, kein Instrument, und hat einfach eine Blockflöte gehabt. Das war nicht ihr Instrument, das war nicht ihr Wunsch, das war nicht das, was sie sich für ihr Leben erträumt hat. Und dann in ihrer unglaublichen, also sie ist eine Musikerin gewesen und eine sehr nachdenkende Frau. Und in dieser Kraft, sich etwas neu zu erobern, hat sie eben die Musik des 15., des 16. Jahrhunderts mit uns gespielt. Und das war ein Haus, in dem auch Chrysander die Händel-Ausgabe erarbeitet hat. Da wohnte sie in Hamburg-Bergedorf und lud uns dann eben auch am Samstag ein. Und wir haben wirklich ganze Bände von dieser frühen Musik gespielt mit allen möglichen alten Blasinstrumenten, Krummhörner, Pommern. Und es war so eine Recherche der besonderen Art. Und sie hatte eben in Hamburg immer sogenannte Silvesterkonzerte, wo sie Machaut und Dufay und auch eine unglaubliche Aufführung zusammen mit Jürgen Jürgens von Monteverdis Marienvesper immer wieder auf den Weg brachte. Und das sind ja alles, das war alles Neuland. Also Trecento, und eben dann hat sie mir sehr Dufay ans Herz gelegt, und ich habe das dann eben in späterer Zeit auch als Wissenschaftlerin aufgegriffen und habe meinen Habilitationsvortrag über die Domweih-Motette Nuper Rosarum Floris gehalten. Also das ist die Motette, die 1436 zur Einweihung des Florentiner Doms als Introitus gespielt wurde und die eben in ihrer Zahlenproportions, also in dem Ordo-Gedanken, ähnliche Proportionen hat wie Brunelleschis Dom und auch die Kuppel des Doms. Und es ist sehr spannend, in dieser Zeit, also Mitte 15. Jahrhundert, zu sehen, wie die mittelalterlichen Ordo-Vorstellungen dann doch mit einer humanistisch geprägten Eloquentia-Ausrichtung sich vermischt haben. Und das kann man in diesen großen Motetten von Dufay auf eine ganz großartige Art und Weise studieren und sich hineindenken in diese große italienische Kultur, die einerseits eben aus dieser mittelalterlichen Tradition kam und andererseits doch auch neue Ideen in das ganze Ordnungsgerüst hineingefügt hat. Also auch was die Domkuppel angeht, wird darüber nachgedacht. Also wie viel ist jetzt Konstruktion und wie viel ist dann vielleicht doch Erfindung? Also das überlagert sich in der Zeit auf eine außerordentlich spannende Weise.
Jetzt habe ich in meiner Kenntnislosigkeit Guillaume Dufay gesagt und eigentlich spricht man ihn Dufay aus?
Ich kann Ihnen das nicht letztgültig beantworten. Das war interessanterweise, lustigerweise eine der letzten Fragen in meinem damaligen Habilitationskolloquium nach diesem Vortrag, ob ich die Dufay sagt, also ob ich recht habe oder ob es sich nicht doch anders ausspricht. Ich weiß es nicht.
Es ist jedenfalls großartige Musik. Musik als wie Architektur, möchte man jetzt sagen, was die Zahlenproportionen betrifft und die Anlehnung an die architektonische Kunst des Filippo Brunelleschi. Musik als Kirche könnte man auch formulieren.
Ja, Sie fragen.
Und wir haben leider nicht mehr so viel Zeit vor den Nachrichten und ich glaube, es wäre schön, wenn wir ein bisschen länger etwas hören könnten aus dieser Motette. Und unser Gespräch, Frau Rode-Breimann, setzen wir nach den Nachrichten fort. Der zweite Teil der Zwischentöne, dazu begrüßt ihr auch noch einmal Michael Langer am Mikrofon. Und zu Gast ist in dieser Sendung heute bei uns, zugeschaltet aus ihrem Büro in Hannover, die Präsidentin der dortigen Hochschule für Musik und Musikwissenschaftlerin Susanne Rode-Breimann. Und das hier ist Musik, die nicht nur ihr gefällt, Musik von Benjamin Britten. Wir hörten Benjamin Brittens Antique, Sir Peter Pierce und das English Chamber Orchestra unter der Leitung von Benjamin Britten und das alles auf Wunsch von Susanne Rode-Breimann. Es hat sicherlich einen guten Grund, warum Sie das ausgewählt haben für Ihre Zwischentöne.
Also das ist aus einem ganz guten Grund ausgewählt. Und zwar ist dieses Lied Wulf Scherchen gewidmet. Das weiß man dann als Widmung und dann fängt man an zu recherchieren und dann tut sich eine Geschichte auf, die die Kraft der menschlichen Stimme einen ins Bewusstsein hebt. Das hören wir schon an Peter Pierce selbst. Und das ist aber in einem weiteren Kreis. Denn wie kam das alles zustande? Also Benjamin Britten und Peter Pierce sind zusammen nach USA gegangen. Und zwar einerseits war gerade die Mutter von Benjamin Britten gestorben und andererseits hatte Benjamin Britten eine Freundschaft und dann auch eine sexuelle Beziehung zu Wulf Scherchen. Und somit haben wir plötzlich ein Vierersystem. Also die Mutter, der Sohn und der Sohn steht zwischen zwei Männern, Peter Pierce und dem viel jüngeren Wulf Scherchen, also dem Sohn des Dirigenten Scherchen.
Hermann Scherchen.
Hermann Scherchen, genau. Und diese Situation, die Mutter stirbt, Benjamin Britten ist vollkommen verstört, weil die Mutter eine Laiensängerin von sehr hoher Qualität war, mit der er von Anfang an musiziert hat, die an den Sohn geglaubt hat in seinem Komponieren und eben er mit ihr die Stimme, die mütterliche Stimme, und in dem Moment, wo diese Verstörung durch den plötzlichen Tod der Mutter kommt, taucht der neue Freund Peter Pierce auf, der angeblich eine relativ ähnliche Stimme gehabt hat wie die Mutter. Also das ist die eine Linie und dann eben kommt diese Freundschaft zu Wulf Scherchen zustande. Das Ganze geht nicht lange gut. Das ist natürlich auch eine Rivalität zwischen Wulf Scherchen und Peter Pierce. Und dann gehen beide nach USA und dort entsteht dieses Lied. Und das wird dann wenige Jahre später von Peter Pierce uraufgeführt. Also was sind da für Emotionalitäten drin? Erinnerung an die Mutter, Erinnerung an die Beziehung zu dem Wulf Scherchen, Überschreibung durch die neue Beziehung zu Peter Pierce und das natürlich in einem Umfeld, wo man über Homosexualität gar nicht offen reden konnte. Also das ist so vielschichtig und vielfältig und es sind, also wenn wir jetzt Musikwissenschaft im ersten Blick uns beschäftigen, dann ist es der Komponist und es ist natürlich der tolle Sänger. Aber wer sind in diesem Gefüge die Mutter und Wulf Scherchen, der Freund? Und das ist eben mein Ansatzpunkt zu sagen, das sind auch kulturell Handelnde, indem sie eben zum Beispiel jetzt in diesem Fall Peter Pierce bzw. Benjamin Britten sehr, sehr geprägt haben. Also ich erzähle immer gerne so mit einem systemischen Blick auf das, was die Triebkraft ist, Kunst zu machen, also zu komponieren, aber auch zu singen. Und was ich eben in diesem Fall auch gerade für die jetzige Situation enorm finde, ist, sich immer wieder klar zu machen, die Stärke, die Kraft der menschlichen Stimme. Also Peter Pierce, der in die Stimme der Mutter, in die Fußstapfen der Stimme eintritt. Und wir müssen uns, glaube ich, in dieser Situation jetzt auch genau darauf wieder besinnen. Also was kann die singende menschliche Stimme? Die kann unglaublich viel. Und dann findet das in diesem Fall eben dieses Abbild in diesem sphärischen, panverehrenden Klang des singenden Peter Pierce.
Ich glaube sogar den Sohn des panverehrenden.
Ja, genau, den
Musik
Sohn des
Pan, ja. Mhm. Zyklus ist es sogar ein ganzer, die Illuminationen, ja. Und dieses Stück hieß Antik, beziehungsweise heißt es immer noch. Ohne diesen ganzen Kontext kann man diese Musik natürlich auch genießen. Und ohne dieses kulturelle Wissen, wiewohl das hochinteressant ist und natürlich die Komposition erst möglich gemacht hat. Und weil Sie von kulturell Handelnden gesprochen haben, bei Wulf Scherchen, wenn man das wirklich junge Alter dieses Menschen mit betrachtet, der auch unter dem Namen übrigens John Woolford dann bekannt wurde und seine Rolle als Muse erklären musste später, wurde der nicht auch behandelt eher, als dass er handelte?
Ja, da haben Sie recht, er wird dann behandelt, aber man muss schon auch noch aufrufen, das gemeinsame Italien-Erlebnis von Benjamin Britten und Wulf Scherchen, die ja auf dem Fest für Neue Musik in Florenz unterwegs waren 1934. Also das heißt, das ist auch etwas, geteilte Kulturwahrnehmung, die dann wieder eingeht in Komponieren oder was auch immer. Also in dieser Phase, wo sie sich kennengelernt haben. Ich meine, da war Wolf Scherchen 13 Jahre, also das waren zwei junge Burschen. Also das, aber trotzdem ist das ja etwas, was man mitnimmt, also was ihm sich einschreibt in Kunst, in Komponiertes. Ja. Und Sie haben vollkommen recht, natürlich kann man das hören, ohne alles diese Dinge zu wissen. Aber wir wissen umgekehrt auch alle, dass wir auch Wissen oder auch eigene Emotionen verknüpfen mit dem, was wir hören. Also eine Musik, die wir in einer bestimmten emotionalen Lage, Trauer oder Freude oder Verliebtsein gehört haben, wird sich nie wieder aus dieser Konnektion rauslösen. Also genauso wie ich Gluck beschrieben habe, also die Inszenierung in Zürich, das wird immer der Vorabend der Corona-Krise sein für mich mit diesen Bildern. Und das ist natürlich nicht immer übertragbar auf jeden anderen, weil das anders verknüpft wird. Aber ich finde, das ist ganz, ganz stark, weil es eben Kunst auch Deutungsangebote macht.
Oh ja,
ich würde gerne noch einmal kurz auf die Mutter auch eingehen. Also wie über die Mutter dann geschrieben wird in der Literatur über Benjamin Britten, das ist etwas, was dann mir auch Feuer gibt für meine Gender Studies, weil es von dem unglaublich guten Paul Kildea mit dieser Biografie, der sagt, dass die Mutter ihren Sohn einfach ernst genommen habe und ihm zugestanden habe, von sich als Komponist zu denken. Und im Deutschen gibt es eine Biografie, wo es dann gleich heißt, sie habe den Ehrgeiz von ihm von Anfang an gefördert und hat von Anfang an gewollt, dass er ein Genie wird. Das klingt so ein bisschen böswillig wie eine Eiskunstlaufmutter. Und diese Paul Kildea-Perspektive ist einfach eine ganz andere, eine mit viel mehr Respekt vor dem kulturellen Handeln der Mutter, also die auch der Mutter in ihrem musikkulturellen Handeln, durch das sie ihren Sohn geprägt hat, einfach positiv gegenübertritt.
Gesteigertes Wissen ist gar nicht schlecht und natürlich steigert sich auch der Kunstgenuss mit zunehmenden Kenntnissen und dann hört man alles ganz anders. Und gelangt auch zu Feinheiten, die einem vorher entgangen sind. Also ich wollte nicht sagen, dass es gut ist, völlig ahnungslos sich allem hinzugeben. Man hat auch, Sie haben es auch schon erwähnt, jetzt an Ihren Ausführungen gemerkt, dass da auch die Leiterin des Forschungszentrums Musik und Gender spricht, die Sie, ich glaube, seit dem Jahr 2006 sind.
Ja.
Frau Susanne Rode-Breimann, neben Ihrer Tätigkeit oder das waren Sie schon, bevor Sie Präsidentin der Musikhochschule in Hannover wurden. Musik und Gender, man denkt dann sofort nur ans weibliche Geschlecht, aber jetzt haben wir gehört, dass das auch auf beide Geschlechter, auf alle Geschlechter ausgreift. Dennoch hat diese Forschungseinrichtung unter anderem sich zum Ziel gesetzt, vornehmlich das Leben und Werk zu Unrecht vergessener Komponistinnen und Musikerinnen zu erschließen. Liege ich richtig?
Ja, in den Anfängen ist das tatsächlich so. Und das ist ja auch weiterhin eine Aufgabe, die wir leisten müssen. Also Komponistinnen wieder ins Bewusstsein, ins kulturelle Bewusstsein zurückzuholen oder auch darzulegen, unter welchen Bildungszugängen Frauen an Kultur sich beteiligen konnten. Das sehe ich weiterhin für eine große Aufgabe. Aber es hat sich tatsächlich sehr erweitert. Ich finde, in dem Institut Forschungszentrum Musik und Gender durch meinen Ansatz des kulturellen Handelns, dass wir von Anfang an auch eine andere Perspektive hatten, nämlich tatsächlich auf die Orte von Musik, also an welchen Orten wird musiziert, also im Kloster, in der Stadt, am Hof, im Salon und so weiter. Und in dem Moment, wenn Sie konkret sich Orte vorstellen, dann muss man schon bis auf das Frauenkloster lange suchen, bis man Orte findet, die nur von einem Geschlecht bewohnt und kulturell geprägt werden. Und das ist mir immer ein großes Anliegen, wie ich das eben versucht habe zu sagen, diese Systeme von Gesellschaften mit ihrer Kultur zu verstehen und den Anteilen und den Möglichkeiten von Menschen aller Geschlechter in diesen Systemen. Das finde ich viel spannender, als eben immer nur auf ein Geschlecht zu blicken.
Was Sie bei Alma Mahler-Werfel auch nicht machen, sondern dort auch diesen ganzen Raum entfalten, der diese große Dame umgeben hat und heute noch umgibt, wenn man all diesen Interpretationen folgt: Alma Mahler-Werfel, Muse, Gattin, Witwe. Und in Ihrer Biografie haben Sie dankenswerterweise vor allem auch Wert gelegt auf die Darstellung der Komponistin Alma Mahler-Werfel, von der man im Grunde bis heute noch viel zu wenig weiß.
Ja, also zum einen die Komponistin, die hat mich interessiert, denn wir haben sehr viele Bilder über die Muse und die Gattin, also die Zeit mit Gustav Mahler und eben die vielen Beziehungen mit anderen Männern und großen Künstlern. Und mir war dann aber auch bei vorherigen Biografien aufgefallen, dass über die späten US-amerikanischen Jahre, nachdem die großen Männer tot waren, eigentlich dann nur noch 3,5 Seiten geschrieben werden. Also das heißt, die Frau wurde immer über die berühmten Männer definiert und in ihrer Relation zu den Männern beschrieben, was ja auch richtig ist. Aber eben die Frage zu sagen, was ist eigentlich ihr Eigenrecht? Also was hat sie getan in den relativ vielen Jahren nach Werfels Tod? Und eben auch, was hat sie getan, bevor sie die erste Ehe eingegangen ist? Also wie ist es, wie war ihr Bildungsbeginn? Das waren eben die Motivationen, diese Biografie zu schreiben, nachdem ich ja auch die mit Anthony Beaumont zusammen die Tagebuchsuiten aus den frühen Jahren herausgegeben hatte, wo man eben sieht, dass ihre Bildungsbiografie anfangs gar nicht unähnlich der ist von zum Beispiel Alban Berg. Also das Eintauchen in die Kultur, das ästhetisierte Leben, die Literatur lesen in einem Umfang, wie wir uns das gar nicht vorstellen können, also Lebensentwürfe in Literatur wahrnehmen und aus diesem Empfindungsausdruck zu beginnen, Sprache in Lieder umzusetzen. Also darin sind Alma Mahler-Werfel, also Alma Schindler noch und Alban Berg sehr ähnlich in ihren Biografien. Und das eben zu ergänzen zu diesen Lebensbildern, die wir vorher schon wirklich doch auch einige sehr gute haben, wo sie aber eben immer nur als Mitbringsel eines berühmten Mannes gelesen wird. Das war mir zu wenig.
Als Anhängsel. Ja. Und man muss unbedingt noch die von Ihnen mit herausgegebenen Tagebuchsuiten erwähnen, denn darin konnten Sie schon so viele Kompositionen aus Ihrer Feder nachweisen, von denen leider nur die wenigsten erhalten geblieben sind.
Ja, also es ist ja die Rede von der Mappe mit 100 Liedern, die auch über diese frühen Tagebücher mit Titel nachweisbar sind, die sie von Wien mit ans Land und umgekehrt genommen hat und die dann eben auch Gustav Mahler hat dann ja von diesen Liedern was entdeckt und dann gesagt, du musst jetzt dann doch was veröffentlichen davon. Aber wo diese Mappe geblieben ist, das weiß man nicht. Ich denke, dass sie tatsächlich verloren gegangen ist auf der Flucht oder nach der Flucht oder vielleicht hat sie sie auch vernichtet. Also darüber gibt es leider keine Auskunft. Als ich begann mit diesen Arbeiten, habe ich manchmal davon geträumt, dass die Mappe irgendwo noch auftaucht, aber ich glaube, die ist einfach wirklich weg. Dann ist aber ja auch immer die Rede, dass sie eben mit der Ehe mit Gustav Mahler, sie das Komponieren ganz aufgehört hat. Wir wissen wenigstens von einem Werfel-Text, den sie vertont hat, dass sie noch mindestens 1915 noch mal wieder komponiert hat. Also auch das muss man etwas differenzierter betrachten.
Sie haben für diese Sendung, Frau Rode-Breimann, eine Komposition von Alma Mahler-Werfel ausgesucht, die den Titel trägt, Licht in der Nacht. Wenn ich das richtig verstehe, ist das ein Lied aus einem ganzen Zyklus, der sich auf Texte von Otto Julius Bierbaum bezieht.
Ja, also sie hat nicht Zyklen einheitlich mit einem Dichter zusammengestellt, sondern sie hat immer Mischzyklen zusammengestellt. Also es gibt eben einige Zyklen mit 4 oder 5 Liedern. Und ich finde zum einen die Verführungskraft und atmosphärische Situation der Nacht, das ist ja auch was sie mit Alban Berg verbindet und mit der Zeit. Und zum anderen, das ist ganz wichtig bei Komponistinnen und der Wiederbelebung. Es braucht einfach wirklich sehr gute Interpretationen. Also wenn Sie eine CD produzieren, die bemüht ist, dann kriegen Sie nicht mehr als Interesse. Dann heißt es ja, na, ist interessant mal zu hören. Also, aber eine gute Komponistin ist es eben eigentlich doch nicht. Und das heißt, wenn Sie eine Qualität von Einspielung nicht erreichen, dann ist es eigentlich ein vergebliches Bemühen. Also man muss sie ja wieder auf den Rang dessen, was wir gewohnt sind zu hören, versuchen zu bringen. Und diese Einspielung mit Christina Högmann und Roland Pöntinen ist also bis heute meine absolute favorisierte Einspielung von Alma Mahler Werfel-Liedern. Also wirklich, wo man denkt, ja, das ist es. Also da ist es optimal wieder in unsere Ohren gebracht und dann auch in unsere Herzen.
Licht in der Nacht, komponiert von Alma Mahler-Werfel, dargeboten bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk von Christina Högmann und Roland Pöntinen. Warum, Frau Rode-Breimann, taugt diese Komposition was?
Ja, ich finde, die atmosphärischen Valeurs sind wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also man kann sich ja dem Nachtzauber gar nicht entziehen. Und es ist für mich wirklich dieser Ton von Berg, Webern, also Anfang 20. Jahrhundert, Wiener Kultur, wo man wirklich ja entrückt ist in die Nacht, also bis hin zu Schönberg. Also das ist ja auch ein Topos, dem sich alle in der Ausdrucksstärke hingegeben haben, auch in der Malerei. Also für mich ist das wirklich ein extrem hohes Potenzial, was in dieser Komposition zu hören ist und dem man sich auch in einer so guten Interpretation nicht entziehen kann, wo man genau weiß, würde diese Person, also Alma Mahler-Werfel, den Zugang gehabt haben zu einem Musikstudium in Komposition oder meinetwegen auch als Pianistin Liedbegleitung. Also das wäre natürlich entwickelbar gewesen. Es wäre auf die Qualität gekommen, auf die dann eben auch Männer kommen, wenn sie das Studium absolviert haben. Also man sieht das ja auch, als Berg zu Schönberg kam, hat er auch gesagt, Schönberg kann nichts anderes als Lieder erfinden, also diese unmittelbare textumsetzende Kreativität. Und da braucht es dann einfach eine längere Chance, sich zu vertiefen, sich zu entfalten. Aber ich finde es einfach, es ist ein kleines Juwel, dieses Lied.
Und dass sie im Grunde auch Unterricht hatte, der aber abbrach, auch das beschreiben Sie in Ihrer Biografie, Alma Mahler-Werfel, Muse, Gattin, Witwe, die sehr gut rezensiert wurde übrigens vor ein paar Jahren, als sie rauskam, 2014 glaube ich.
2014, ja.
Vielleicht kommen wir auch nochmal von dieser einen Komponistin zu vielen anderen unbekannten Komponistinnen und zu der Frage, warum der Blick so verstellt war in all dieser Zeit. Also es wird ja immer gesagt, naja, es gab ja nicht so viele relevante Komponistinnen, vielleicht noch Clara Schumann, Mendelssohn, dann Fanny Hensel, aber dann ist es auch schon vorbei. Es gab ja in der Geschichte nichts weiter, was sonst wäre es ja bemerkt worden. Auch mit diesem Blick aufzuräumen ist eines der Anliegen an Ihrem Forschungszentrum.
Ja, und wir sehen da eben genau das, was auch bei Alma Mahler-Werfel gilt, also Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, das ist immer die Frage, das sind Beziehungen zum Bruder oder zum Mann, die in der Geschichtsschreibung und in der musikalischen Praxis natürlich immer präsent waren. Und dann sind auch die begleitenden Frauen präsent. Aber alle die, die eben nicht einen großen Mann an ihrer Seite hatten oder einen großen Bruder, sind aus dem kulturellen Gedächtnis sehr schnell wieder rausgefallen. Also es gibt ja durchaus auch Beispiele, wo die komponierenden Frauen zeitgenössisch sehr wohl wahrgenommen wurden. Aber es gibt da niemanden, wenn es nicht Familienarchive sind, der aufgepasst hat, dass sie im kulturellen Gedächtnis erhalten bleiben. Und das muss man einfach wieder neu aufrufen und auch dann die Dinge einspielen. Also Musik hören, haben wir vorhin auch schon gesprochen, hat ja auch mit eigenen Situationen zu tun und hat mit Kanon zu tun und was man alles schon 5-mal gehört hat, und dann ist man vertraut damit. Und dazwischen Dinge zu stellen, mit denen man nicht vertraut ist, das gilt für Komponistinnen, das gilt aber auch für Machaut und Dufay und Landini, das ist ein Stück Arbeit. Also dem vielen Dingen, die man nicht kennt, zu gewähren, dass sie in einem selbst vertraut werden. Das ist wirklich ein Stück Weg von Spielen, Hören, Lesen, und sonst wird es einem fremd bleiben, weil man es einfach nicht gut kennt.
Was ist von zeitgenössischen Komponistinnen zu halten? Auch darüber haben Sie viel geschrieben, Frau Rode-Breimann, und uns heute ein Beispiel mitgebracht einer mir völlig unbekannten Komponistin, Clara Iannotta.
Ja, also ein Stück, was 2010 zum Ende ihres Studiums in Mailand entstanden ist und 2011 aufgeführt worden ist. Also wir bleiben bei dem Schattenhaften und der Nacht, also doch auch diese Valeurs. Und das ist ein Stück, was ich auch erst vor kurzem kennengelernt habe, was jetzt erstmal das letzte Konzert sein wird, was ich in dieser Hochschule gehört habe, nämlich ein Konzert mit Werken von zeitgenössischen Komponistinnen von einer Dorothea Erxlehm-Stipendiatin organisiert und verknüpft mit unserer elementaren Musikpädagogik und Tanz, so dass diese Komposition von Clara Iannotta mit einer Solotänzerin zusammen aufgeführt wurde. Und dieses Trio knüpft ja an Ravels Klaviertrio, also das sagt auch Clara Iannotta selbst, und lotet aber alles noch aus, also Klänge in unglaublichen Schattierungen. Und das parallelisierte diese Tänzerin, die in einem Ganzkörperoverall am Anfang war und wo man gar nicht genau erkennen konnte in der Dunkelheit der Bühne, also hinter einem Schleier oder wie ein Schleier, man musste sich da einsehen, ist es ein Mensch, ist es ein Schuppentier, ist es, wie bewegt es sich, wo bewegt es sich eigentlich in dem Raum? Und das war wirklich kongenial, diese Künste zu verbinden, also eine Körperstudie, ein Tanz mit dieser, also dieses Umrunden der Klänge zwischen Geige, Cello und Klavier. Ein sehr starker Eindruck. Ich kannte vorher die Komponistin auch nicht mit den Ohren, nur als Namen. Und sowas ist ganz wunderbar, wenn man hineingezogen wird in den Bann etwas so unglaublich gut Ausgedachten und Gespielten.
Die Komposition trägt den Titel Il colore dell'ombra und wir hören die Interpretation durch das Trio Longleash. Wir hörten den ersten Satz aus Clara Iannottas Komposition Il colore dell'ombra. Interessant, welche Farbe so ein Schatten werfen soll. Susanne Rode-Breimann hat sich das Stück ausgesucht und ich weiß nicht, wollen Sie noch was anfügen?
Ja, mich hat sehr beeindruckt, wie Frau Iannotta schildert, wie sie eben bezogen auf ihr Geschlecht sich in ihren 37 Lebensjahren umpositioniert hat. Also sie ist auf einem katholischen, auf einer katholischen Schule gewesen, wo die Mädchen irgendwie ganz viele Dinge nicht durften, die Jungs durften, was sie überhaupt nicht gut fand, sich dann als gedacht hat, sie möchte lieber ein Junge sein. Dann hat sich das langsam verlagert, aber bis zum Schluss, wo sie ein DAD-Programm in Berlin hatte, wo ihr Professor dann auch wieder sagte, ja, das sei gut, sie solle da mal hingehen, weil sie jung, weiblich und eben auch gut aussehend sei. Und diese, was sie da so schildert, das hat sie 2019 anlässlich einer Wien-Modern-Aufführung geschildert. Das zeigt eben auch wirklich diese Infragestellung, also wer bin ich? Sie spricht auch einmal da, dass die Männer im Kompositorischen oder in der Kunst doch schon auch systematische Privilegien haben. Und diese Selbstreflexion als Frau, sich eben durch Studium und durch beginnende große Erfolge zu bewegen, das finde ich bei ihr auch außerordentlich spannend.
Und es ist ja leider so, bei den Klicks auf YouTube kann man ja sehen, welche leicht geschürzten Interpretinnen den meisten Zuspruch erhalten. Das ist auch ein Aspekt des Themas Frauen in der Musikkultur, über das Sie ausführlich geschrieben und veröffentlicht haben, Frau Rode-Breimann. Es ist ja eine, so überschreiben Sie einen Ihrer neuesten Aufsätze, der demnächst in den Concert Studies erscheinen wird, eine Nicht-Teilhabe-Geschichte. Und die Frauen in der Musikkultur, dieses Bild spiegelt sich, ich darf annehmen, auch an Ihrem Haus, an der Musikhochschule Hannover, womöglich schon bei Studienbeginn, wenn die Geschlechterrollen schon sehr gut zutage treten. Also Studentinnen, die studieren Querflöte, Geige, Klavier und selten Musiktheorie oder Dirigieren.
Ja, also die Wahl des Instruments oder der Ausrichtung ist natürlich auch etwas, was in der Schule passiert, nicht erst in der Hochschule. Da verschiebt es sich, was die Instrumente angeht, auf eine sehr erfreuliche Art und Weise. Also wir hatten auch in der Posaunenklasse schon eine ganze Reihe von Jahren viele Studentinnen und haben es jetzt sogar auch in der Tuba-Klasse. Also nicht viele, aber es fängt an, sich zu verlagern. Aber im Jazz zum Beispiel, Jazzgesang, da gibt es Professorinnen, aber in Instrumenten ist das sehr rar gesät. Und ich bin wirklich ganz, ganz froh und dankbar, dass wir Eva Klesse als Jazz-Schlagzeugerin, als Professorin berufen konnten. Das ist wirklich immer noch ein Schritt. An den Hochschulen sieht es schon ein klein bisschen besser aus. Also die Gesamtstudierendenzahl, da liegen die Frauen knapp über 50%, aber in den großen Institutionen, in den großen Orchestern kann man sagen, je renommierter ein Orchester, desto kleiner ist noch die Anzahl der Frauen. Also das ist etwas, wo wir dran arbeiten müssen und wir haben natürlich jetzt auch einige Jahre eine sehr gute MeToo-Debatte, um diese Dinge wirklich mal in den Blick zu nehmen. Also ich glaube, dass es im Moment sich sehr verändert, aber schauen wir, wie das sich nach der Corona-Krise alles wieder reetabliert, ob wir wirklich was Neues erfinden oder ob wir zurückfallen.
Oder ob wir auf dem Niveau der Fantastischen Vier bleiben, die da mal gesagt haben sollen, Frauen in der Musik seien meist sowieso nicht ernst zu nehmen.
Ja, so etwas oder eben wir machen Homeschooling und Homeoffice und dann sollen die Frauen dann noch komponieren oder wie soll das gehen? Also das ist wirklich in Gefahr und noch ein ganz trockenes Faktum. Also in dem Moment, wo wir jetzt digital unterrichten müssen, dann haben die Studenten mehr sehr gut funktionierende Endgeräte für zum Beispiel einen digitalen instrumentalen Unterricht als die Frauen. Also weil das die nicht so interessiert. Ich weiß das auch aus eigener Erfahrung in der Familie. Also die spielen alle ihre Computerspiele, Mädchen und Jungen, und die Mädchen steigen dann irgendwann aus und die Jungs gamen weiter. Und also da gibt es eine Schere, die wir neu wirklich in den Blick nehmen müssen in dieser besonderen Situation. Dass keine neuen Bildungsungerechtigkeiten dann am Ende übrig bleiben.
Noch eine persönliche Frage. Wie war das bei Ihnen? Wie hat sich bei Ihnen die Hinführung zur Musik gestaltet und wie sah es da mit Musikunterricht aus?
Ja, das ist ja wirklich noch ein anderes Jahrhundert. Also, ja, also unglaublich anders, wenn man das von heute bedenkt. Also ich komme aus einer Lehrerfamilie und der Musiklehrer am Gymnasium war dann derjenige, der bei meinem Bruder überredete, der muss ein Instrument lernen. Dann waren schon die Spuren gelegt. Also das war bei mir selbstverständlicher, dass ich das auch lerne. Ich wollte dann gerne auch Cello lernen, fanden meine Eltern nicht so gut, dass das beide lernen. Also lernte ich Geige. Und dann gab es so einen gesundheitlichen Schaden während meiner Pubertät, dass ich das nicht fortsetzen konnte. Und dann kam ich eben ein bisschen wie Helga Weber, ganz ungesucht auf dieses Instrument Blockflöte, hätte aber unglaublich gerne damals Oboe gelernt. Aber es gab weit und breit niemanden, der das hätte unterrichten können. Also es gab noch keine Dichte von Musikschulen, wie wir sie jetzt haben. Also es ist wirklich das Entdecken von Potenzial bei Kindern, da sind wir in den letzten 50 Jahren wirklich in einen ganz anderen Stand gekommen. Und hier an der Hochschule in Hannover haben wir ja auch ein Institut für Frühförderung musikalisch Hochbegabter. Das ist das erste, das an einer Musikhochschule gegründet wurde. Inzwischen haben das alle Musikhochschulen in sehr verschiedenen Ausprägungen. Also inzwischen ist uns das vollkommen klar, dass wir da eine Aufgabe haben und auch, dass eine Aufgabe der Hochschulen ist, nicht nur der Musikschulen und der Eltern. Aber das ist eben in den 1950er Jahren wirklich eine ganz andere Landschaft gewesen.
Da sind Sie zur Welt gekommen, aber haben nicht Musikunterricht genossen, sondern erst später. Also machen Sie sich bitte nicht älter als Sie.
Naja, aber ich meine, in Mitte 60er Jahre hätte ich dann eben irgendjemanden finden müssen, Ende 60er Jahre. Das war nicht denkbar.
Aber Sie haben keine schlechte Laufbahn hingelegt, Frau Rode-Breimann. Und bevor wir zum Schluss noch ein Wort verlieren zu Ihrem letzten Musikwunsch, der hochinteressant ist, Bernd Alois Zimmermanns Requiem für einen jungen Dichter, möchte ich doch noch eins erwähnt haben. Also es hat sich bei aller Problematik, was die Rolle der Frauen in der Musikkultur betrifft, doch einiges getan in den letzten 30, 40 Jahren. Wenn man mal dran denkt, an den großen Skandal des Jahres, 82 ungefähr, als die Klarinettistin Sabine Meyer bei den Berliner Philharmonikern nicht reüssieren konnte oder nur kurzzeitig.
Ja, das kann man sich heute wirklich nicht mehr vorstellen. Also das ist ja wirklich eine große Skandalgeschichte gewesen, auch sehr komplex zwischen Karajan und
Orchester. Der sich sehr eingesetzt hat für Frau Meyer.
Ja, genau. Und also Probe im Orchester und Stimmen und Gegenstimmen und das kann man sich heute, das ist fast genauso weit weg wie das, was ich über meine eigene Biografie erzählt habe. Das kann man sich jetzt so nicht mehr vorstellen. Es gibt dann ja auch das Spielen hinter dem Schirm. Also da sind wir wirklich ganz woanders. Es gibt ja das Bild von der gläsernen Decke und die ist nicht weg, die hat sich bloß weit nach oben verschoben. Und Sie sagen, meine Laufbahn, also ich habe bis zur Promotion keine Benachteiligungserfahrung dramatischer Art erlebt. Aber wenn Sie dann wirklich an die Spitze wollen, also wenn Sie in eine Hochschulleitung eintreten wollen, da ist das tatsächlich immer noch nicht so ganz gleich auf. Also in den Musikhochschulen haben wir jetzt wieder weniger Präsidentinnen oder Rektorinnen als noch vor 10 Jahren. Und ich erlebe es wirklich in vielen Führungspositionen. Es wird dann mal eine Frau und wenn dann eine Nachbesetzung kommt, dann als habe die Gesellschaft jetzt getan, was sie tun muss und habe ihr Soll erfüllt, dann wird es wieder ein Mann.
Susanne,
also wobei ich nicht gegen Männer rede. Also es soll jetzt auch nicht männerdiskriminierend werden.
Ich glaube, das hat man auch nicht so verstanden. Susanne Rode-Breimann, herzlichen Dank für Ihren Besuch, kann man fast nicht sagen, für Ihre Teilnahme an den heutigen Zwischentönen. Am Mikrofon war Michael Langer. Und zum Schluss hören wir noch auf Ihren Wunsch einen Ausschnitt, ich habe es schon erwähnt, aus Bernd Alois Zimmermanns Requiem für einen jungen Dichter. Das ist eine berühmte Aufnahme aus dem Jahr 86 mit dem Kölner Rundfunk-Sinfonieorchester und vielen anderen Beteiligten. Bitte sagen Sie uns noch was dazu.
Ja, ein Werk, was eben in der Kölner Philharmonie zur Eröffnung wiedergespielt wurde von einer guten Stunde, was mit einer Art Schöpfungsbericht beginnt, also Klangwerdung, Sprachwerdung und dann ansetzt auch mit Zitaten aus unserem Grundgesetz. Also die Würde des Menschen ist unantastbar und Grundrechte, Verpflichtung und dann kommen politische Klänge und das Ganze um es ganz kurz zu fassen, ist dann eben so eine unfassbare Montage zwischen Freiheit und Ausschaltung von Freiheit, zwischen unantastbarer Menschenwürde und Verletzung durch Entrechtung, Verfolgung, Vernichtung, durch verschiedene Klang-Collage-Materialien, also zwischen Oktoberrevolution und 68er, 69er Bewegung und Tönen. Und was dann wirklich auch zu unserer Zeit passt, also wirklich wie eine Blaupause ist das Ende des Stücks mit der Friedensfürbitte, die sich so steigert bis zu wirklich klangmassierenden, kreischenden Bitten um den Frieden. Und dann stürzt das Ganze in das Musiklose aus. Und dieses Musiklose aus, das hat mich auch damals, 86, also wirklich völlig überfordert. Und genau das erleben wir jetzt gerade. Und dann kommt eben ein Sprechtext von Konrad Beyer, der ja kurz nach dieser Niederlegung seiner Texte sich das Leben genommen hat. Und wir wissen auch, dass das Requiem von Bernd Alois Zimmermann kurz vor seinem Selbstmord entstanden ist. Und diese Zurückgeworfenheit auf das Musiklose aus, wo dann die Frage kommt, aber wir hätten es doch eigentlich alle wissen können, haben wir es gewusst. Also das Wissen über die Verletzung von Grundrechten. Und das ist in diesem großen Bogen durch diese verschiedenen Materialien, durch den Raumklang, ein so für mich zentrales Werk des 20. Jahrhunderts. Und ich glaube, in der jetzigen Corona-Situation wäre ich emotional nicht in der Lage, dieses Werk live zu hören, weil es wirklich uns sagt, was jetzt gerade passiert.
Aber Sie wollen uns allen wenigstens noch ein paar Takte aus dem Prolog zumuten. Verstehe ich Sie da richtig?
Ja, wir können das ja jetzt uns mal vornehmen. Also das ist ja eben quasi der Schöpfungsbericht, dass wir auch nach der Krise, nach dem Musiklosen aus, wieder alle mitverantwortlich sind für eine neue Gestaltwerdung, für eine neue Ordnung, ein Wiedergestalten von Sprachen, von Klängen, von Zeit. Also eigentlich das ist eine ebenso große Aufgabe wie eine ebenso große Hoffnung, dass wir das tun können.
Susanne Rode-Breimann, nochmals herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen sehr.
Und den Hörerinnen und Hörern wünschen wir noch einen schönen Sonntag.
Erstens, Augustinus in den Konfessionen. Nannten die Erwachsenen irgendeinen Gegenstand und wandten sie sich dabei ihm zu, so nahm ich das wahr.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.